In diesem Sinn will ich jetzt mit uns beten, dass Gott genau das schenkt. Lieber Herr, danke für diesen Gottesdienst an diesem besonderen Sonntag. Und danke, dass du gegenwärtig bist, weil du das versprochen hast. Da, wo die Deinen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du da. Und jetzt bitte ich dich aufs Neue, öffne du meinen Mund, damit er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Ich musste natürlich in der Vorbereitung dieser Predigt so an die Dinge denken, die euch als Gemeinde in den letzten Jahren beschäftigt haben und natürlich auch an das, was uns zurzeit beschäftigt. Und ich habe diese Predigt so angefangen vor 14 Tagen. Man hat ja so als Rentner nicht mehr die Verpflichtung, jeden Sonntag so auf der Kanzel zu stehen. Deswegen kann man sich rechtzeitig an die Vorbereitung begehen. Hätte nicht gedacht, dass das, was ich euch so mitbringe, von solcher Aktualität dann ganz plötzlich wird, wie es sich durch die letzte Woche ergeben hat. Wir werden ja ganz schön durchgeschüttelt, sind ganz schön durchgeschüttelt worden in der letzten Zeit. Und eigentlich reicht ja ganz davon abgesehen schon unser ganz normaler Alltag, wenn es euch so geht wie mir, der uns fordert und jeden von euch auf seine Weise, immer und immer wieder und oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Und dann schlägt sie zu, diese Pandemie, und seit über 2 Jahren leben wir jetzt schon mit ihr. Komisch, irgendwie bedrohlich und verunsichernd und keiner weiß so recht, wie das eigentlich ausgehen soll. Aber das ist ja nicht alles. Die politische Weltlage macht uns Sorgen. Und vor 2 Wochen habe ich hier in meinem Manuskript geschrieben, kommt es zu einem Krieg in der Ukraine? Die Frage kann ich mir jetzt selber beantworten. Es ist passiert, was wir eigentlich nicht für möglich gehalten haben. Und dann sind viele andere Dinge, die uns zusätzlich Angst machen in dieser Zeit. Das Klima macht uns Angst. Wenn hier bei euch schon das Dach wegfliegt, und das ist in vergangenen Zeiten auch passiert, aber manches ist schon bedrohlich, was wir so beobachten. Russland und China machen uns Angst, mal ganz abgesehen von der Ukraine. Wir fragen uns als Nation, ob wir noch mithalten können im Konzert der großen Wirtschaftsnationen. Und bei all diesen Überlegungen so an eure Situation als Gemeinde, bei auch dem Denken an das, was mich zurzeit beschäftigt und was uns dann eben weltpolitisch beschäftigt, fiel mir ein alter Choral ein. Und aus diesem Choral habe ich so als Thema für diese Predigt dann auch einen Teil dieses Chorals genommen, nämlich die Überschrift »Weicht ihr Trauergeister«. Johann Frank hat dieses Lied geschrieben vor vielen, vielen Jahren. Und da heißt es in der letzten Strophe: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und ich habe so gedacht, das ist es doch. Weicht ihr Trauergeister. Lassen wir Jesus eintreten, hören wir auf das beste Rezept gegen Frust, Angst, Bitterkeit und Depression, was ich kenne. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Etwas korrekter übersetzt muss es heißen, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Martin Lloyd-Jones war der vielleicht bekannteste und berühmteste Prediger in England im letzten Jahrhundert. Hat viele gute Bücher geschrieben, hat gepredigt über viele Jahrzehnte in London. Und er schreibt über die Verse, die ich euch gerade vorgelesen habe, in einem seiner Auslegungen: Diese Verse sind zweifellos eine der vortrefflichsten, größten und tröstendsten Aussagen, die es je in der Literatur gegeben hat. Vom Standpunkt der praktischen Erfahrung aus gibt es nichts, was für Gottes Volk einen größeren Trost besitzt als diese Verse. Also wenn ihr gerne mal ein Wort Gottes auswendig lernt, dann lernt auch bitte Philipper 4, die Verse 4 bis 7 auswendig. Ich glaube, neben Johannes 3, Vers 16 und Psalm 23 ist es das Wichtigste, was ihr lesen und was ihr lernen könnt. Also gegen die Tyrannei der Umstände, inmitten dieser so schwierigen Welt, in den so vielen uns bedrohenden Herausforderungen, klingt dieser Ruf aus dem Herzen Gottes: Freut euch, sorgt nicht. Die Bibel will uns hier helfen, mit unserem Alltag klarzukommen. Und darum beschenkt uns Gott mit den Evangelien und mit den Briefen der Apostel. Und darum finden wir so unendlich viel Ermutigung auch im Alten Testament. Nur mal ein Beispiel. Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Nun, jeder von uns kann sich hinlegen, vielleicht schon heute zum Mittagsschlaf. Die Frage ist nur, ob wir schlafen können. Manchmal sind wir hundemüde, legen uns hin und dann fangen die Gedanken an zu kreisen. Und das scheint die Menschen zu allen Zeiten geplagt zu haben. Wie sonst könnte der Dichter von Psalm 91 so innig beten, Psalm 91, 4 bis 5, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Vielleicht sprechen wir hier von der gründlichsten Prüfung unseres Christseins überhaupt. Wisst ihr, es ist die eine Sache zu sagen, ich glaube an Gott und ich vertraue ihm. Und es ist die andere Sache, das auch wirklich zu tun. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir glauben und vertrauen können. Dass der Friede Gottes oder der Friede, den wir in unseren Herzen verspüren, nicht so abhängig ist von den Umständen, in denen wir uns gerade befinden. Und dass es unserer Seele gut geht, auch dann, wenn die Umstände dagegen sprechen. Ich habe vor einigen Jahren einen Missionsbericht gelesen aus alter Zeit, der mich sehr beeindruckt hat, wo ich so gedacht habe, Herr, davon mehr. Er handelt von Mary Slessor, einer Missionarin, die im vorletzten Jahrhundert in Afrika gearbeitet hat. So den Frieden Gottes erfahren, der höher ist als alle Vernunft, sich hinlegen und schlafen können, auch wenn die Umstände alle dagegen sprechen, sie scheint das gekonnt zu haben. Mary Slessor wurde am 1. Dezember 1848 in Aberdeen geboren. 1875 ging sie als Missionarin nach Westafrika. Das war in dieser Zeit ein ungeheures Wagnis. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das war Wahnsinn. Sie setzte sich in Afrika für die Rechte der Frauen ein, die damals weniger galten als ein Stück Vieh. Sie vermittelte in Stammesfehden und wurde dafür 1905 von der Regierung zur Friedensrichterin ernannt. Sie setzte sich ein für den Bau von Krankenhäusern und trieb die Impfung gegen die Pocken voran. Sie bereitete den Boden für viele nachfolgende Missionare aus Schottland vor. Sie liebte Jesus und vertraute ihm. Und von einer ihrer Reisen ins Landesinnere schrieb sie: Ich stellte keine allzu hohen Ansprüche mehr an mein Bett, aber während ich so auf einem Stapel schmutziger Bretter lag, die mit dem Abfall schmutziger Maishöhlen bedeckt waren, umgeben von unzähligen Ratten und Insekten, drei Frauen und ein 3 Tage altes Baby neben mir und mehr als ein Dutzend Schafe und Ziege draußen, wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass ich kaum schlafen konnte. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. Wow, habe ich nur gedacht, Herr, davon mehr. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Die Frage an uns wird ja immer wieder sein, wie viel ist mein Glaube, mein Vertrauen in so einer Situation wert? Unterscheidet sich meine Reaktion von der Reaktion der Menschen, die Gott nicht kennen? So viele Menschen, so viele Zeitgenossen sagen ja, dass sie keinen Bezug mehr zum Glauben haben, gar nicht mehr daran interessiert sind. Ich denke aber, wenn Menschen uns begegnen und in Krisensituationen merken, wie anders wir reagieren dürfen durch die Kraft Gottes, dann fragen sie, dann ist Interesse geweckt, wie machst du das? Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du so ruhig bleibst dabei. Woher nimmst du die Kraft, das durchzustehen? Wenn Menschen das sehen, die diesen Frieden nicht haben, dann kommt in ihnen eine Sehnsucht, es ähnlich zu erfahren. Und wir haben die Möglichkeit, da anzudocken. Christsein bedeutet doch, ich habe Gott kennengelernt. Er ist mein Vater. Er versorgt mich. Und ich vertraue ihm immer und immer wieder mein Leben an. Aber was passiert dann mit uns, wenn es um die vielen Dinge geht, die uns das Leben so schwer machen können? Was für Ratschläge gibt der Apostel Paulus, wenn es um die Tyrannei der Umstände geht? Nun, Paulus schreibt im Auftrag und geleitet durch den Heiligen Geist, sorget nicht. Sorgen bedeutet hier voller Sorge sein. Also gemeint ist die ängstliche, die uns aufreibende Sorge. Das, was uns veranlasst, über unsere Zukunft zu grübeln, das Schlimmste anzunehmen und nicht zur Ruhe zu kommen. Es ist übrigens dasselbe Wort, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht, in Matthäus 6, 31 und 32, wo er sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Die ganz normalen Dinge in unserem Leben, die wir regeln müssen, sind hier nicht gemeint. Also wenn du morgen etwas essen willst, dann solltest du heute einkaufen. Und wenn du nächste Woche einen Test schreiben musst, dann solltest du heute spätestens anfangen, zu lernen. Wenn man den Test nicht vergeigen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich darauf entsprechend vorzubereiten. Also dieses göttliche Votum, sorget nicht, ist kein Aufruf zum endlosen Chillen. Sorgen bezieht sich nicht auf kluge Vorsorge, sondern auf diese aufreibende, uns zermürbende Sorge. Und die sollte um jeden Preis verhindert werden. Und jetzt kommt so ein Stück göttlicher Seelsorge. Die Frage ist doch, wie kann das gehen? Wie vermeide ich das zermürbende Sorgen? Und glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, aus dem, der immer wieder hier so viel Bedürftigkeit bei sich selbst entdeckt. Das Problem ist doch unser Herz. Oder was hier in diesem Text steht, unsere Sinne, unsere Gedanken. Sie entziehen sich ein Stück weit völlig unserer Kontrolle. Wir haben die sorgenvollen Gedanken nicht im Griff. Und deshalb schreibt Paulus, Philipper 4,7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Denk mal an die Momente, wo dich die Panik überfallen hat. An die Stunden, wo du nicht einschlafen konntest, weil dein Herz einfach nicht zur Ruhe kommt. Wisst ihr, Herz und Sinne lassen sich in einem letzten Sinn nicht kontrollieren. Aber Herz und Sinne, das sind wir. Die Tiefen unseres Wesens, die Abgründe unserer Persönlichkeit. Da ist unsere Fantasie, die sich ein Stück weit unserer Kontrolle entzieht, die endlos weiterpalavert, wo wir doch längst einschlafen wollen. Die einfach nicht die Klappe hält, wo wir es doch so leid sind. Wir liegen da, sehnen uns nach Schlaf und sind zugleich hellwach, genervt von unzähligen Fragen und Dialogen. Was wird aus mir? Was geschieht mit uns, wenn das oder das passiert? Und Angst ergreift uns. Wir werden zu Opfern unserer eigenen Herzen. Und ist euch mal aufgefallen, dass das besonders in der Nacht geschieht? Wenn so alles still und dunkel ist, dann haben die Dinge ihren eigenen Schrecken. Alice Herdern Zuckmeier, Ehefrau des Dichters Karl Zuckmeier, beschreibt in ihrem Buch Die Farm in den grünen Bergen dieses Phänomen. Und sie schreibt: In der Schweiz, aus der ich stamme, sprach man vom Alp oder von der Drut. Sie ist überall, in allen Häusern, in allen Ländern, in allen Weltteilen. Man gibt ihr 100 Namen, man findet 1000 Erklärungen für sie. Die Amerikaner nennen es den Blues und jeder kennt ihn. Sie, die Drut, erscheint in den Nächten und begleitet einen manchmal bis in die Tage hinein. Da wachte man nachts auf und der ganze dunkle Raum war bevölkert mit Unheil und Unglück. Es ist völlig nutzlos, in solchen Momenten dem Betroffenen zu sagen, er solle aufhören, sich Sorgen zu machen. Das würde er ja gerne. Aber genau das geht ja nicht. Das ist so, als wenn du einem hoffnungslosen Alkoholiker sagst, hör auf zu trinken. Er kann es nicht. Wir können es nicht. Wenn uns unglückliche Menschen begegnen, sagen wir gerne, du musst dir keine Sorgen machen, lass das. Es ist falsch, sich zu sorgen. Sorgen verändern deine Lage nicht. Das weiß der Betreffende in der Regel. Hört sich gut an, aber es berührt die Ursache des Problems nicht. Die Situation, die mir Sorgen macht, bleibt doch. Alles ändert sich erst, wenn jemand kommt und mir mit Vollmacht sagt, jetzt kann es geschehen. Weil es hier nicht um ein Stück Psychologie geht, sondern um etwas ganz anderes. Es geht darum, Gott zu glauben. Wenn Herz und Sinne kreisen, wenn ich einfach keine Ruhe finde und meine aufgescheuchte Seele jeden Schlaf verhindert, dann gibt es nur eins, das, was Paulus schreibt, Philipper 4, Vers 6. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und Paulus gibt hier eine präzise Anweisung. Und ich glaube nicht, dass die einzelnen Elemente, die er aufzählt, zufällig sind. Da steckt Methode dahinter, nämlich göttliche Methode. Sorgt euch um nichts, denn in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich habe euch die drei Punkte mitgebracht auf der Folie. Beten, flehen, danken. Beten meint hier Anbetung. Bevor du ihn bittest, bevor du flehst, bete an. Mach dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Du trittst in die Gegenwart Gottes, in die heilige Gegenwart Gottes. Und dann erst kommt das Flehen. Nach der Anbetung schütte Gott dein Herz aus. Von Dietrich Bonhoeffer stammen die uns so bekannten Verse: Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Unsere Tochter war noch ganz klein, als sie plötzlich ihren Arm nicht mehr bewegen konnte. Sie schrie, sobald wir sie nur berührt haben. Und wir mussten mit ihr zur Kinderklinik, aber die Ärzte, die sie untersuchten, waren ratlos. Vorsichtshalber kam sie auf die Isolierstation, dieses kleine Wesen. Und da lag sie in einem Glaskasten. Wir durften nicht zu ihr hin. Mit einer Rückenmarkpunktion wollte man am nächsten Tag weiter nach Ursachen forschen. Esther, meine Frau, war bei unserer Hanna auf der Station und ich werde nie den Tag vergessen, als ich bei uns auf der Bismarckstraße Richtung Krankenhaus fuhr. Ich konnte plötzlich in dieser Situation Gott danken und ein tiefer Friede kam in mein Herz. Ich werde diesen Moment nie vergessen, obwohl das so lange her ist. Ich hatte ihn so inständig um Hilfe gebeten und habe in all diesen Sorgen plötzlich Gottes Nähe in einer Weise gespürt, wie das sonst selten der Fall ist. Als ich ins Krankenhaus kam und die Kleine durch die Scheibe auf der Isolierstation liegen sah, bewegte sie plötzlich von selbst den Arm, den man vorher nicht anrühren durfte. Es war ein Wunder. Und wir konnten sie dann schnell mit nach Hause nehmen. Wie hat Paul Gerhard einst so gedichtet: Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Hören wir, tun wir, was das Wort Gottes uns sagt. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Heimlicher Groll, Misstrauen, Unglaube verhindern erhörliches Gebet. Deshalb ist nach dem Gebet, der Anbetung und dem Flehen der Dank so wichtig. Bitte, frag dich immer wieder, besonders in den notvollen Tagen und Situationen deines Lebens, frag sehr bewusst, wofür kann ich Gott danken? Wir beten Gott an, wir flehen und wir danken ihm, weil er unser Vater ist. Und dann? Was passiert dann? Wie wird er reagieren? Was sollen wir, was dürfen wir erwarten? Es wird ja hier kein Fall beschrieben. Um was sollen wir uns nicht sorgen? In allen Dingen, was heißt das denn? Was sagt das Wort Gottes hier an dieser Stelle? In allen Dingen, die uns Sorgen bereiten, lasst eure Bitten kund werden und Gott wird sie bearbeiten und sie für euch erledigen. Jetzt müsstet ihr eigentlich laut protestieren, denn das steht wirklich nicht hier. Das sagt nämlich Paulus genau nicht. Und wisst ihr, das ist genau das Aufregende und so Besondere am Evangelium. Völlig unabhängig von Umständen und Schwierigkeiten, in denen wir stecken, unabhängig von allem, was uns verwirrt und erschreckt, ob diese Dinge geschehen oder nicht, ob die Hilfe sofort kommt oder lange auf sich warten lässt, es gilt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also das steht nicht zur Disposition, das ist nicht eine Sache, die vielleicht oder irgendwann geschieht, sondern es geschieht, wird. Wir werden bewahrt, egal was passiert. Wir triumphieren, ungeachtet der Umstände, die uns treffen. Wir wissen doch nicht, ob wir in Ehren und bei bester Gesundheit uralt werden und lebenssatt sterben oder ob wir ein Leben lang mit einer Krankheit zu kämpfen haben. Ob der Tod uns scheidet oder Schuld und Sünde unsere Ehe unmöglich machen. Ob unsere Kinder unserem Glauben folgen oder böse Wege gehen. Was ist unser Glaube wert? Was macht unseren Glauben aus? Was macht unser Glück aus? Stephanus hat die Nachfolge damals in Jerusalem das Leben gekostet. Die Bibel berichtet, dass sein Angesicht wie das eines Engels leuchtete, als er starb. Paulus und Petrus starben im Amphitheater in Rom. Die Überlieferung erzählt, dass in den Reihen der Zuschauer viele Christen saßen, die ihre Jesuslieder gesungen haben, Satan zum Trotz. Viele von ihnen wurden verhaftet und anschließend den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Johannes Huss und Hieronymus von Prag wurden als Ketzer festgenommen und verbrannt, bei lebendigem Leib, ungebrochen in ihrem Bekenntnis zu Jesus. Paul Schneider starb für seinen Herrn im Konzentrationslager Buchenwald. Als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstags am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in eine Einzelzelle gesperrt. Trotz schwerster Misshandlungen unterließ er es auch weiterhin nicht, aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkünden. Am Ostersonntag hatte er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen und den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen: Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr. ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht. Massive Stockschläge ließen den Prediger von Buchenwald wieder verstummen. Wenig später wurde er vom Lagerarzt mit einer Überdosis Strophanthin umgebracht. Dietrich Bonhoeffer ermordeten die Nazis gegen Kriegsende. Kurz vorher hatte er seinen persönlichen Glauben so formuliert: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Wir fragen, wie ist das möglich? Was hat diese Menschen aushalten lassen? Was hat sie davor bewahrt, vor Angst den Verstand zu verlieren? Die Antwort kann nur lauten: der Friede Gottes. Also keine Spielchen, keine psychologischen Tricks, keine Einbildung, kein sich selbst überreden. Was Paulus sagen will: du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast, und Gott wird etwas tun. Nicht ich tue etwas, nicht mein Gebet tut etwas, nein, Gott wird etwas tun. Was tut er? Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bewahren bedeutet beschützt sein, bewacht sein. Das erinnerte in damaliger Zeit an ein vertrautes Bild. Der Friede Gottes ist wie eine Schutzmauer um die Stadt, wie Wälle und Türme die Sicherheit garantieren. Und deshalb können wir mit Psalm 71,3 beten: Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du mir zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Ich habe ja nicht genau auf den Sonntag heute geguckt, wie er heißt. Die Sonntage im Kirchenjahr haben ja alle eine Bezeichnung. Ich habe dann jetzt erst in dieser Woche bemerkt, dass ja der heutige Sonntag bei dieser Predigt den Namen trägt: Esto mihi. Das ist lateinisch und bedeutet: sei mir ein starker Fels. Habe ich gedacht, wow, auch das passt. Also als man damals die Namen für die Sonntage festgelegt hat, hat man an diesen Sonntag gedacht hier und hat das dann entsprechend gefüllt. Manchmal passt es einfach, weil Gott es so führt. Also betet Gott an, nenne ihm konkret deine Anliegen und dann danke ihm. Und Gott wird handeln. Die Neues Leben Bibel übersetzt Philipper 4, Vers 7 so: Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Eine letzte Frage gilt zu klären: Was ist das für ein Friede, den Gott uns schenken will, höher als alle menschliche Vernunft? Ein Friede, auf den wir selber nicht kommen, von anderer Qualität halt. Wisst ihr, es ist der Friede, der erst durch Jesus Christus möglich geworden ist. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist mehr, als wir jemals begreifen können. Hier kam es zum Friedensschluss zwischen Gott und Menschen. Hier wurde der Feind besiegt. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10: Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Ihr Lieben, das ist der Grund unserer Freude. Das ist der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Das ist unser Glück, unser ewiges Glück. Und ich hoffe von Herzen, du bist dabei. Ich bete. Und Herr, ich danke dir für dein Wort und für diese so unendlich wichtigen Verse. Und ich bitte dich von Herzen, dass sie nachhallen, dass sie uns prägen in einer neuen Woche und überhaupt in unserem Leben. Danke, dass du diese Verheißung schenkst, dass dein Friede unsere Herzen und unsere Sinne erfüllt. Und daran halten wir fest in so unruhigen Zeiten, in all dem, was uns ganz privat und was uns öffentlich verunsichern will. Du bist der Herr und du hast die Macht und dich beten wir an. Dir allein gebührt alle Ehre. Amen.